Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda.
Ein Bewerber, wie er im Buche steht, hat auf alle Fragen eine Antwort, ist immer up to date und perfekt vernetzt. Mit Sprachassistent, verbessertem Infotainment-System und. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark.
So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit zahlreichen Konnektivitätslösungen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/flotte-octavia.
Skoda. Simply clever.
In Russland dürfte es so schnell wohl keinen neuen Präsidenten geben. Denn mit der größten Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes kann Wladimir Putin noch für viele weitere Jahre im Amt bleiben. Das Ganze war eigentlich längst beschlossene Sache, ist jetzt aber nochmal offiziell in einer umstrittenen Volksabstimmung bestätigt worden. Bis gestern Abend konnten die über 110 Millionen Wahlberechtigten abstimmen. Welche Folgen die Verfassungsänderung für Russland, für Deutschland und die Welt hat, darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Zu Gast ist unter anderem der deutsch-russische Bestseller-Autor Wladimir Kamina. Heute ist Donnerstag, der 2. Juli und ich bin Sandra Klüber. Ich freue mich, dass Sie auch mit dabei sind.
Знаем, кто в эту минуту появится на сцене. Москва, Россия, наш лидер Владимир Путин.
Ja, so klang das im März 2018, als Wladimir Putin eigentlich in seine letzte Amtszeit gewählt wurde. Mit der neuen Verfassungsänderung könnte das aber auch 2024 so klingen.
Wladimir Putin!
Und auch 2030 könnte es wieder heißen.
Wladimir Putin!
Putin könnte, wenn er wiedergewählt wird, bis 2036 Kreml-Chef bleiben. Er wäre dann übrigens 83 Jahre alt. Eine Woche lang konnten die Menschen in Russland jetzt unter anderem über diese Verfassungsänderung abstimmen. Und laut der Wahlkommission in Moskau haben das fast 80% mit Ja getan, also für ein neues Grundgesetz gestimmt. Warum es eigentlich gar keine andere Wahl gab und welche Folgen die vielen Punkte der Verfassungsänderung haben, darüber will ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt sprechen. Hallo, Herr Schmidt.
Hallo.
Ja, die Verfassungsreform, die war schon vom Parlament beschlossen, vom Verfassungsgericht bestätigt und von Putin unterzeichnet, also längst in trockenen Tüchern. Warum gab es denn jetzt nochmal diese Volksabstimmung? Sollte das Ganze auch noch so einen demokratischen Anstrich bekommen?
Ja, genau. Also man erhoffte sich davon, dass Putin noch einen neuen Boost für Legitimität und allgemein noch mehr Jubel dann erfährt. Tatsächlich hat man einen Weg gewählt für diese Verfassungsänderung, der eigentlich eine solche Volksabstimmung nicht erforderlich machen ließ. Man wollte das eben so als Akklamation und hat das dann auch entsprechend organisiert.
Mhm. Wieso kann Putin denn jetzt noch zwei weitere Male zum Präsidenten gewählt werden? Was steht denn in dieser Verfassungsänderung?
Ja, da steht ganz viel drin. Es gibt insgesamt 46 Punkte, Dutzende Änderungen. Der Passus, der es Putin erlaubt, dann 2024 nochmal anzutreten und dann, wenn er will, auch nochmal 2030, der ist ziemlich versteckt und der steht eigentlich drin, dass Präsidenten nur zwei Amtszeiten absolvieren dürfen und dann wird eben eine, sozusagen in einer kleinen Fußnote eine Ausnahme gemacht für, Sie ahnen es, den Amtsinhaber, der zur Zeit der Annahme dieser Verfassungsänderungen im Amt ist, und das ist eben nur einer, und das ist natürlich Putin.
War das Ganze denn von langer Hand geplant? Hat sich das schon länger abgezeichnet?
Also es wird seit Jahren eigentlich, man muss sagen, seit Putins jüngster Wahl 2018 im Grunde nur über ein großes Thema geredet, innenpolitisch, so Reformen und so, naja gut, das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig durchschlagend. Die entscheidende Frage ist, was passiert 2024, wenn eben nach der bisherigen Verfassung Putin nicht mehr antreten darf, weil ja doch alles sehr auf ihn zugeschnitten ist. Und da gab es dann verschiedene Szenarien, wie er dann doch versuchen könnte, an der Macht zu bleiben. Es gab irgendwie eher langweilige Szenarien, es gab dramatische Szenarien, nämlich eine Vereinigung mit dem Nachbarstaat Belarus, und dann hätte man quasi einen neuen Präsidentenposten an der Spitze des Unionsstaats mit Belarus und so. Aber man hat dann letztlich diese Verfassungsreform vorgestellt. Putin selber hat die vorgestellt im Januar. Danach gab es wieder Diskussionen, ob er vielleicht an der Spitze eines jetzt aufgewerteten Staatsrats dann weitermachen will nach 2024. Und dann erst in letzter Minute im März bei der letzten Lesung in der Duma im Unterhaus gab es dann so einen Bittauftritt einer früheren Kosmonautin, die hat gesagt, man müsse doch dem Putin ermöglichen, dass er 2024 wieder antreten kann, wenn er den will und so weiter, und ganz dramatisch. Und danach hat man dann diese Änderung in das Verfassungsprojekt dann aufgenommen.
Die Wahlbeteiligung in den vergangenen 7 Tagen, die soll bei 65% gelegen haben.
Bei 68 sogar jetzt.
Bei 68 sogar. Der Regierung
ja, das ist immer,
war,
das steigt. Und
der Regierung war eine sehr hohe Wahlbeteiligung ja offenbar auch sehr wichtig, oder?
Ja, natürlich, weil man eben diese Akklamation, wenn man will, einen neuen Vertrauensbeweis für Putin, und da ist natürlich ein Teil davon eine hohe Zustimmung, aber wenn dann nur 10% der Bevölkerung mitmachen, ist es natürlich nicht so toll, deswegen war man danach bestrebt, eben eine hohe Prozentzahl der Bevölkerung an die Urnen zu bringen. Da gab es dann entsprechend viele Berichte darüber, wie dann Bedienstete von Staatsunternehmen wie, weiß nicht, der Moskauer Metro oder auch großen Privatunternehmen ihre angestellten Mitarbeiter gehalten haben, dann auch wirklich die Stimme abzugeben und auch gegebenenfalls Rechenschaft über die Art der Stimmabgabe abzulegen. Wird dann natürlich immer alles wütend zurückgewiesen von den Verantwortlichen. Was bei dieser Volksabstimmung jetzt noch neu war, dass eben die Regeln doch sehr lax waren, teilweise unter Bezug auf die Corona-Pandemie, so unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung. Da gab es dann Wahlurnen, die in vor Supermärkten standen, in Kofferräumen von Autos, auf kleinen Tischchen unter Bäumen und so, alles mit sehr windiger Beobachtung, wenn überhaupt. Und auch die Geheimhaltung der Stimmabgabe ist natürlich nicht unbedingt gewährleistet, wenn man dann auf dem Baumstumpf dann da seinen Stimmzettel ausfüllt. Das ist neu, und auch die Länge der Abstimmung ist doch so lang, dass es vielfältige Eingriffsmöglichkeiten da gab. Unabhängige Wahlbeobachter haben das sehr scharf kritisiert. Die sprechen von einem Angriff auf die Souveränität des Volkes und fürchten auch für zukünftige Wahlen und Abstimmungen. Aber die Machthaber und ihre zentrale Wahlkommission sind dann natürlich ganz euphorisch.
Die Krux an der Geschichte war ja auch so ein bisschen, es gab ja nur die Wahl Ja oder Nein, Hopp oder Top für alle, Sie haben es gerade schon gesagt, 46 Punkte dieser Verfassungsänderung. Was sind denn noch wichtige, entscheidende Punkte, die in dem Reformpaket stehen, unabhängig von Putins Machterhalt?
Also es gibt so 3 Blöcke. Das eine ist so ein politischer Block, da geht es um noch mehr Vollmachten für den Präsidenten, zum Beispiel was Einflussmöglichkeiten auf Regierungsführung und Justiz angeht. Dann gibt es so einen ideologischen Block, zum Beispiel, dass man jetzt Gott nennt in der Verfassung, obwohl Russland ein säkularer Staat bleiben soll. Dann wird dann die Ehe als Bund von Mann und Frau definiert, so die Absage an homosexuellen Ehe ist das natürlich. Man positioniert sich ja so als konservatives Land mittlerweile. Und dann gibt es einen sozialen Block, und das ist sicherlich der wichtigste. Das ist eine regelmäßige Rentenanpassung. Das richtet sich natürlich eben an die Rentner. Die Renten in Russland sind ziemlich gering, muss man sagen. Wenn man da so 200 Euro bekommt, ist man schon ganz gut dabei. Und natürlich ist es für so Rentner ganz gut, wenn sie regelmäßig da Erhöhungen bekommen. Ne? Und dann gibt es noch etwas zum Mindestlohn. Und mit diesen Ding wurde dann auch die Kampagne bestritten. Da wurde dann eben nicht gesagt, diese Annullierung von Putin, die kam da eigentlich gar nicht vor, sondern diese sozialen Versprechen, die kamen vor. Und passend dazu hat Putin auch jetzt in der Pandemie Familien mit Kindern bis 16 Jahren zweimal so Einmalzahlungen gewähren lassen von jeweils ungefähr 130 Euro, also insgesamt so 260 Euro pro Kind. Das ist schon viel Geld für viele, und das fügte sich so nahtlos dann in dieses, kommt natürlich in der Verfassung nicht vor, aber das schuf dann dieses günstige Klima dazu.
Und all diese sozialen Reformen gab es eben nur im Gesamtpaket, wenn man allen anderen Änderungen auch zugestimmt hat. Welche Folgen wird die Verfassungsänderung denn für Russland haben? Wie wird sich das Land denn jetzt verändern?
Also, es war schon bisher so, dass, was da in der Verfassung steht, nicht unbedingt das Ausschlaggebende ist. Jetzt wird es noch viel offensichtlicher auf Putin zugeschnitten, durch diese Annullierung zum Beispiel, dadurch, dass auch der Präsident noch mehr Befugnisse bekommt. In gewisser Weise ändert sich dadurch, was den Präsidenten angeht, nicht so viel. Ich denke mal, zunächst wird sich etwas ändern, noch, dass es noch mehr Gesetze geben wird, die quasi den symbolischen, die Symbolik dieser Veränderung im ideologischen Teil dann mit einfach gesetzlichem Leben füllen, um es mal kompliziert zu sagen. Also zum Beispiel, wenn da steht, wir achten das Andenken unserer Vorväter und wir schützen die historische Wahrheit, so in etwa steht das da drin, dann dürfte es jetzt wahrscheinlich bald noch mehr Gesetze geben im Strafgesetzbuch, die sich gegen die Verfälschung der historischen Wahrheit und die Herabsetzung des Andenkens der Vorväter richten.
Putin hat sich mit der Verfassungsreform seine Macht jetzt möglicherweise für viele Jahre gesichert. Er wird damit zum Beispiel auch mehr Einfluss auf die Judikative, auf Gerichte haben. Welchen Einfluss hat diese Entwicklung auch auf internationale Beziehungen, zum Beispiel in Bezug auf die deutsch-russischen Beziehungen?
Also ich muss noch mal dazu sagen, er hat den Einfluss ja schon. Er hat es jetzt quasi nur noch mal, der Präsident kriegt das auf dem Papier, ne? Also das ist jetzt nicht so spektakulär. Es gibt eine Bestimmung, die jetzt auch in die Verfassung Eingang gefunden hat, die es zuvor schon in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts gab und auch in einem Gesetz. Und zwar geht es da um Russlands Verhältnis zu internationalen Gerichtshöfen, zum Völkerrecht, insbesondere aber auch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. An dessen Rechtsprechung stößt sich Russland regelmäßig seit Jahren. Da geht es halt dann darum, dass Regimegegner da Schadensersatz zugesprochen bekommen, dass Entscheidungen russischer Behörden dahinter gefragt werden in Straßburg. Und daran stößt man sich lang und hat schon vor einigen Jahren, vor etwa 5 Jahren, schon die Möglichkeit eröffnet, dass man sagt, wenn das jetzt dem russischen Verfassungsrecht widerspricht, dann wird das nicht ausgeführt. Und das steht jetzt so sinngemäß auch in der Verfassung drin. Das hat ein Problem, es widerspricht nämlich Völkerrecht, es widerspricht tatsächlich auch einem anderen Artikel in der russischen Verfassung, den man aber nicht ändern konnte ohne größeres Aufhebens. Dann hat man den jetzt einfach in einen hinteren Teil der Verfassung geschrieben. Und das ist natürlich eine sehr bedenkliche Entwicklung. Da haben auch deutsche Politiker schon Kritik dran geübt und natürlich auch im Europarat in Straßburg sieht man diese Entwicklung mit Sorge. Ich denke mal, an den deutsch-russischen Beziehungen wird jetzt diese Verfassungsreform nicht besonders viel ändern. Da ging man, denke ich mal, auch schon davon aus, dass man es noch länger mit Putin zu tun haben werde, auch über das Jahr 2024 hinaus. Leute, die Putin für einen lupenreinen Demokraten halten, sind in Deutschland mittlerweile auch nicht mehr an der Regierung beteiligt, zumindest soweit ich das aus meiner Perspektive beurteilen kann. Und jetzt hat man halt Klarheit darüber, wie er das zu veranstalten gedenkt. Und alles Weitere wird man sehen, denn man muss ja sagen, dieser Zuschnitt der Verfassung und des ganzen politischen Lebens auf eine Person birgt ja auch enorme Risiken. Ne? Es ist nicht vielleicht für die politische Stabilität eines Landes vielleicht auch nicht so toll, wenn das Ganze an einer Person hängt und auch die Verfassung, die geschriebenen Regeln dann an das Wohl und Wehe dieser Person dann angeknüpft sind. Das ist schon eine bedenkliche Entwicklung, aber da kann natürlich auch Deutschland wenig machen, ist ja klar.
Sagt mein Kollege, der Russland-Korrespondent der FAZ, Friedrich Schmidt. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne.
Wir haben es in Russland also mit einem neuen Grundgesetz zu tun, das wie auf Putin und seinen Machterhalt zugeschnitten scheint. Bei mir am Telefon ist jetzt ein Mann, der sich immer wieder kritisch über Putin und seine Politik äußert. Er ist in Moskau geboren und aufgewachsen, lebt aber seit 30 Jahren schon in Deutschland. Die Rede ist vom Bestseller-Autor Wladimir Kaminer. Sein wohl bekanntestes Werk ist der Kurzgeschichtenband Russendisco. Und ich freue mich sehr, jetzt mit ihm sprechen zu können. Schönen guten Tag, Herr Kaminer.
Guten Tag, ich grüße Sie auch.
Putin könnte noch 16 Jahre lang russischer Präsident bleiben. Was geht Ihnen denn bei dem Gedanken durch den Kopf?
Na, er könnte rein theoretisch auch länger als 16 Jahre. Das sieht das Grundgesetz jetzt vor. Im Grunde hat er einen Sprung in die ewige Präsidentschaft geschafft. Das ist ein großer Sieg für ihn. Es bleibt allerdings nur ein Problem, also die Sache mit dem ewigen Leben, weil zu einer ewigen Präsidentschaft auch ein ewiges Leben gehört. Das kann aber nicht durch eine perfekt organisierte, wie auch immer, Volksabstimmung nicht gewährleistet werden.
Das heißt,
ich weiß, dass daran gearbeitet wird in Russland, aber da bleibt trotzdem im Nebel die Zukunft des Landes. Was passiert, wenn er nicht mehr da ist? Also die Unsicherheit bleibt.
Sie sprechen jetzt von Unsicherheit. Wie blicken Sie denn in die Zukunft des Landes? Optimistisch oder pessimistisch?
Es gibt quasi keine Zukunft mehr. Die Menschen wurden ja jetzt befreit von der Notwendigkeit, über die Zukunft ihres Landes nachzudenken. Also diese große Last wurde ihnen abgenommen. Die müssen sich keine Sorgen machen, wer demnächst ihr Land regiert, welche politischen Ziele und Prioritäten gesetzt werden. Das macht alles Putin allein, der ewige Präsident. Allerdings, wie gesagt, wenn er nicht mehr da ist, der Chef vom russischen Parlament sagte ja einmal, Putin ist gleich Russland, ohne Putin kein Russland. Jetzt hat sich dieses große Land, das größte der Welt, auf die Größe eines kleinen Mannes geschrumpft. Wie das funktionieren kann, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Eigentlich war das vor dieser Abstimmung besser. Da hätte man noch in einer Hoffnung und man hat sich immer aufgeregt in Russland, wo sind denn die anderen Präsidenten, Gegenkandidaten? Nun, jetzt braucht man keine Gegenkandidaten mehr. Das ist alles Schnee von gestern.
Das Referendum hatte ja, ich sage jetzt mal, nur einen demokratischen Charakter beschlossen. War die Verfassungsänderung ja längst vor der Abstimmung. Wie wurde dieses Referendum denn in Russland aufgefasst?
Na, es wurde sehr demokratisch geführt. Man konnte überall zustimmen. Die Wahlurnen hat man gesichtet auf Kinderspielplätzen, in den Hinterhöfen von Wohnhäusern, in den Parks. Und wenn man trotzdem Angst oder keine Lust hatte, die Wohnung zu verlassen, konnte man auch zu Hause abstimmen. Ein Kopfnicken in Richtung Fernseher reichte vollkommen aus.
Hauptsache nicken und zustimmen, ne?
Naja, es ging ja um Zustimmung. Also natürlich ging es um Zustimmung, warum denn sonst? Und es gab übrigens sehr viele unabhängige Beobachter aus Europa, aus Deutschland, die ultrarechten Abgeordneten aus Deutschland, Italien, Serbien, glaube ich, waren auch dabei. Aus Deutschland waren das natürlich die Menschen von AfD, die haben die Durchführung vor allem sehr gelobt als großen Schritt in der Entwicklung der russischen Demokratie. Sie selbst träumen natürlich von einer solchen Durchführung. Ja, also wenn man wirklich quasi auf jede Toilette dann zustimmen könnte. Mhm. Aber Deutschland ist noch meilenweit entfernt von dieser lumpenreinen russischen Demokratie.
Wie politisch, wie politikinteressiert sind die Menschen denn in Russland Ihrer Einschätzung nach?
Na, ich glaube, dass die Menschen durch diese Volksabstimmung tatsächlich sehr frustriert und erniedrigt sind. Und so fühlen sie sich auch.
Weil es keine Alternative eigentlich gibt zum Ja.
Ja, sie hatten auch vorher keine. Also sie hatten auch vorher keine Chance, auf die Politik ihres Landes einzuwirken. Aber dass sie jetzt auch trotz ihrer Rechtlosigkeit dann und in der Zeit der Pandemie und einer hohen Ansteckungsgefahr zu Millionen gezwungen werden, für ihren Präsidenten, der sowieso nie vorhatte zu gehen und schon seit 20 Jahren im Kreml sitzt, nochmal abstimmen zu müssen. Also ich glaube, dass eine tiefe Beleidigung hinterlassen hat, dieses Prozedere, und die wird sich in den nächsten Jahren sicher irgendwie zeigen.
Weil es auf absehbare Zeit erstmal perspektivlos bleibt oder alternativlos,
also auf politischem Weg, also es ist jetzt jedem klar, dass ein Machtwechsel auf, wie Sie sagen, auf politischem Wege, also durch demokratische Wahlen, nicht mehr möglich ist. Das Land ist zu. Von allen Seiten geführt und kontrolliert von einer kleinen Gruppe von Menschen, deren Interessen nicht die Interessen der Bevölkerung entsprechen. Das wird knallen. Und das tut mir sehr, sehr leid. Das ist keine gute Entwicklung und keine gute Nachricht. Aber ich hab nur Sie.
Sie selbst, Sie leben, ich habe es eingangs schon gesagt, ja schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Wenn Sie hier in Berlin oder anderswo mit Russlanddeutschen ins Gespräch kommen, wie erleben Sie das denn? Wie wird denn die Politik in Russland aus der Ferne wahrgenommen?
Na, ich weiß, dass sehr viele Russen, die im Ausland leben, in Europa leben, tatsächlich zu den Botschaften gegangen sind, um gegen diese Verfassungsänderung zu stimmen. Ob ihre Stimmen noch tatsächlich gezählt waren, das weiß man nicht. Also ich kenne unglaublich viele Menschen, Tausende, die mir auch in sozialen Netzwerken folgen, die sind alle gegen Verfassungsänderung gewesen. Aber anscheinend laut offizieller Statistik waren sie auch dafür, weil es ist ja beinahe einstimmig abgeschlossen.
Lassen Sie uns nochmal über die Person Wladimir Putin sprechen. Sie kennen ja jetzt beide Seiten sehr gut. Wie unterscheidet sich das Bild von Putin denn in Deutschland von dem Bild, was die Menschen in Russland von ihm haben? Wird er da anders wahrgenommen?
Na, also ich glaube, dass in Deutschland Putin sicher viel populärer ist als in Russland. In Deutschland sehen sehr viel, also viele Menschen, die nach hartem Durchgreifen sich sehnen, in ihm eine mögliche Lösung für viele politische Probleme. Also Menschen, die kritisch europäische Bürokratie sehen, diese ständige Gejammer zwischen den Parteien, wo die Meinungen endlos ausgetauscht werden können. Das ist alles in Russland nicht der Fall. Da wird alles so getan, wie der eine Mann sagt, zumindest formal nach außen. In Wahrheit macht natürlich jeder seins, das ist klar. Aber das ist den Deutschen, glaube ich, nicht so präsent. Und von außen denken sie auch, dass die Russen total glücklich mit ihrem Putin sind, was auch nicht stimmt.
Ja, obwohl oder vielleicht ja auch gerade weil Putin ein Autokrat eigentlich ist, gibt es eine gewisse Faszination für ihn, gerade auch eben im Westen, wie Sie gesagt haben. Wie erklären Sie sich diese Faszination?
Na, da durch die Unwissenheit vor allem, also die Menschen wissen nicht wirklich, wie diese Hierarchie in Russland, diese Machtvertikale funktioniert. Sie funktioniert nämlich gar nicht. Und zum anderen, man schätzt nicht, was man hat. Also die Demokratie, ein Prozess der ständigen Erneuerung der Gesellschaft, des Staates, das ist eine sehr, sehr große Leistung. Das ist eigentlich die Grundlage unserer Existenz hier. Und die Menschen sehen darin aber nur ein, also nicht alle natürlich, aber oft sehen Menschen darin nur Ungewissheit. Ja? Also wenn man überhaupt nicht weiß, was in diesem Nebel der Zukunft nun war und was nur Schein ist, das stört die Menschen. In Russland, wo das ganze gesellschaftliche, politische, soziale Leben so festgefahren ist, versteinert ist, stellen sich solche Fragen natürlich nicht.
Wann waren Sie denn selbst das letzte Mal in Russland?
Ich war 2013 oder 2014, auf jeden Fall vor der Annexion der Krim, war ich in Russland.
Und können oder wollen seitdem nicht mehr einreisen?
Na, also ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade keine Lust. Aber es wird bestimmt der Tag kommen. Also ich bin mir da ganz sicher, dass ich noch auf den Moskauer Straßen spazieren gehe.
Ja, ich wünsche es Ihnen, dass es dann auch bald mal wieder möglich ist. Abschließend noch die Frage an Sie, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für Russland, welcher wäre das?
Na, also ich wünsche mir, dass meine Landsleute dort den Glauben an die Zukunft nicht verlieren. Weil diese ganze Ewigkeiten, die in der Verfassung jetzt verankert sind, man weiß das von anderen totalitären Städten, wie schnell die Ewigkeit vorbei ist. Die ist schneller vorbei, als der Diktator denkt.
Vielen Dank, Herr Kamina. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Nicht zu danken.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 2. Juli. Falls Sie uns etwas zur heutigen Folge sagen möchten oder generell Lob, Kritik und Anregungen für uns haben, dann hören wir sehr gerne von Ihnen. Schreiben Sie uns also doch eine E-Mail an podcast@faz.de. Ja, und ich freue mich, wie immer, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.